Hallo und herzlich willkommen zu Hörspiele, dem Podcast der Bregenzer Festspiele. Mein Name ist Florian Amort, ich bin der Dramaturg der Festspiele und ich bin auch der Host für diese neue Podcast-Staffel. Der Winter ist vorbei, die Uhren stehen auf Sommerzeit, die Umbauarbeiten im Festspielhaus und auf der Seetribüne schreiten mit großen Schritten voran und alle Kolleginnen und Kollegen hier sind schon sehr gespannt auf den kommenden Festspielsommer. Sie müssen sich aber nicht bis zum 19. Juli gedulden. Es gibt bereits im April bei uns Festspiele. Das Wiener Burgtheater ist am Osterwochenende zu Gast im Festspielhaus, zum dritten Mal in Folge. Dieses Jahr im Gepäck Ferdinand Raimunds Die gefesselte Fantasie, ein eher unbekanntes Werk des österreichischen Dramatikers. So gaben 75% des Twitter-Publikums des Burgtheaters an, dass sie das Werk nicht kennen. Noch nicht, denn um dieses Zauberspiel, diese Zauberposse, soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Mit dabei der Literaturwissenschaftler Matthias Manski, der Regisseur des Stücks Herbert Fritsch, die Dramaturgin Sabrina Zwach sowie die Schauspielerin Maria Happel. Stellen wir uns einmal eine Insel vor, wunderschön und friedlich, auf der alle Bewohner Dichterinnen und Dichter sind. Nektar und Ambrosia werden gereicht, Sonne, blaues Meer, einfach ein Traum. Auf dieser Insel, Flora heißt sie, herrscht Königin Hermione und die musste einen Eid ablegen. Sie wird nur denjenigen zum Mann nehmen, der sie mit dem schönsten Gedicht verzaubert. Doch warum überhaupt dieser Eid? Hermione liebt den Hirten Amphio, doch ihre Liebe muss geheim bleiben. Eine Königin liebt einen Hirten, das wäre auch auf der wunderschönen Blumeninsel gesellschaftlich ein Novum. Und dann kommen auch noch zwei Zauberschwestern, Vipria und Arrogantia, die aus Lust und Laune erst einmal die ganze Insel verwüsten und erst wieder abziehen wollen, wenn Hermione geheiratet hat. Bösartig wie die Zauberschwestern sind, nehmen sie auch noch die Fantasie gefangen. Ohne Fantasie keine Poesie, so ihr Kalkül. Stattdessen holen die Zauberschwestern einen betrunkenen Sänger aus Wien, der womöglich als einziger Kandidat in den Wettstreit gehen wird. Von da an nimmt das grotesk-fantastische Zauberspiel seinen irren Lauf. Eine ziemlich verrückte Grundkonstellation, die sich Ferdinand Raimund in seiner gefesselten Fantasie ausdachte. Am 8. Jänner 1828 wurde das Zauberspiel im Theater in der Leopoldstadt erstmals gezeigt. Wer war dieser Ferdinand Raimund, der gemeinsam mit Nestroy die Wiener Theaterszene am Beginn des 19. Jahrhunderts prägte? Und warum sollen wir vor allem 200 Jahre danach noch ein Stück von ihm sehen? Darüber spreche ich nun mit Dr. Matthias Manski, Literaturwissenschaftler und Leiter des FWF-Projekts Der Theatermacher Ferdinand Raimund, historisch-kritische Edition und inhaltliche Erschließung an der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Schönen guten Tag, Herr Manski.
Guten Tag.
In Österreich gibt es ja zahlreiche Städte, die eine Raimundstraße haben. In Wien gibt es sogar das Raimund-Theater, in dem allerdings Musicals aufgeführt werden und keine Stücke mehr von Raimund. Seine Stücke sind auch sonst relativ selten zu sehen. Wie passt das zusammen? Einerseits eine tiefe Verankerung im kulturellen Bewusstsein und andererseits kaum Aufführungen, die man sehen könnte.
Ja, also ich denke, der erste Teil der Frage ist relativ einfach zu beantworten. Also Raimund hat im Geschichtsbewusstsein für die Biedermeierzeit und einer damit einhergehenden österreichischen Identitätssuche stets eine dominante Rolle verkörpert. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt es zu so einer Art verklärten Stilisierung eines biedermeierlichen Altwiens, in der sich der Verlust des Bildes von Wien als politisch und kulturell intakte Kaiserstadt, aber auch das Ringen um eine deutsch-österreichische Identität innerhalb des Vielvölkerstaates irgendwie klar ersichtlich wird. Das heißt, das Volkstheater hat hier eine relativ wichtige Rolle gespielt. Also es war so quasi der Bewahrer der Barocktradition und auch weiterhin ein Leitbild des österreichischen Selbstverständnisses. Und Raimund war hier natürlich einer der wichtigen Protagonisten. Man kann das auch sehr gut dahingehend nachvollziehen, dass also gerade das Raimund-Denkmal, das 1898 enthüllt wurde in Wien, direkt vor dem Deutschen Volkstheater gestanden ist. Also später wurde es versetzt, aber das ist natürlich schon gewissermaßen Programm. Daher um 1900, aber auch während der Zeit des Nationalsozialismus, gab es durchaus eine identitätspolitische Vereinnahmung Raimunds. Und das mag auch der Grund sein, warum man im kulturellen Gedächtnis und auch im Stadtbild Wiens, aber auch anderer österreichischer Städte weiterhin verankert ist. Warum Raimund vielleicht im Gegensatz zu Nestroy in den Spielplänen der großen Theater nur mehr begrenzt aufzufinden ist, ist eine interessante Frage. Und ich finde es fast noch interessanter, dass sie eigentlich der Theaterpraktiker den Wissenschaftler fragt. Aber Sie haben natürlich ganz recht. Es wirkt, als wäre Raimund so eine Art Angelegenheit für Sommertheater vor allem geworden. Und nur alle paar Jahre kommt es zu einer größeren Inszenierung oder zu einer Inszenierung auf einem größeren österreichischen Theater.
Herbert Fritsch wollte Alpenkönig und Menschenfeind inszenieren, nur das liegt schon am Burgtheater. Und dann war eben die Frage, was könnte man sonst noch inszenieren? Und dann kam man eben auf die gefesselte Fantasie und deshalb ist jetzt dieses Stück auf dem Spielplan und nicht nochmal Alpenkönig und Menschenfeind.
Ja, also ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes und geeignetes Stück irgendwie, das man aufführen kann. Aber eben vielleicht auch diese Problematik, wie kann man einen Zauberapparat oder irgendwie für modernes, innovatives Theater irgendwie inszenieren, umsetzen. Will man das, muss man das? Das scheinen mir so Fragen zu sein, die sich halt irgendwie Theaterpraxis stellt und stellen muss. Ein anderer Punkt ist wahrscheinlich diese verblümte Biedermeier-Idyllik, die man Raimund-Stücken weiterhin attestiert. Das heißt, Raimund scheint zu einer Form leichter Unterhaltung geworden zu sein und für das hat er sich vielleicht nach 1945 weitaus besser geeignet als heutzutage. Also es ist immer so die Frage, was will ein Regisseur aus einem derartigen Stück machen oder rausholen? Inwieweit kann er es? Im Raimund ist doch sehr mit dem Biedermeier zusammenzudenken. Inwieweit lässt sich das für unsere heutige Gegenwart und auch für die Theaterkultur, der gegenwärtigen Theaterkultur nämlich, auch irgendwie übersetzen?
Es ist ein Zauberspiel, ein Originalzauberspiel laut Textbuch. Was ist das denn für eine Gattung, ein Originalzauberspiel?
Also dieser Zusatz Original ist tatsächlich sehr bedeutend und vor allem auch für die gefesselte Fantasie. Also Raimund musste sich vor allem bei seinen frühen Stücken mit Vorwürfen herumschlagen, dass er die Stücke nicht selbst verfasst hätte oder nur teilweise selbst verfasst hätte oder teilweise auch nur seinen Namen dafür hergeben würde. Und Raimund hat also das erste Stück, das er mit Original auch betitelt ist, das Mädchen aus der Feenwelt oder der Bauer als Millionär. Also das nennt er, soweit ich das im Kopf habe, Original-Zaubermärchen. Und ziemlich zeitgleich entsteht auch die gefesselte Fantasie. Das heißt, Raimund, also man kann dieses Original sich so denken, Raimund setzt einen gewissen Originalitätsanspruch an seine Dramen. Das heißt, er legt fest, er ist der alleinige Verfasser, erstens. Und zweitens, es gibt auch keine direkte literarische Vorlage. Das heißt, das Stück ist über weite Strecken von ihm selbst erfunden. Das heißt, hier auch so ein, im Gegensatz zu diesen Kritikern, die ihm das absprechen wollen. Und gerade die gefesselte Fantasie ist ja noch einmal, könnte man ja als eine Art Satire auch auf den Literaturbetrieb und auf die Produktionsbedingungen der Dramatiker dieser Zeit verstehen. Und es gab in der Erstaufführung, das weiß man, noch eine Stelle, wo Raimund als Nachtigall also auch nochmal auf diese Vorwürfe Bezug genommen hat. Das heißt, dass gerade die gefesselte Fantasie eben auch als Original bezeichnet wird, ist hier durchaus Programmatik.
Die Uraufführung war 1828. Sie haben es erwähnt, Raimund hat die Nachtigall, den Harfenisten Nachtigall, selbst gespielt. Wie waren denn die Reaktionen auf so ein Stück, in dem ja überwiegend viele Frauen vorkommen auch?
Ja, und auch sehr gute Frauenrollen, finde ich. Also ich muss ehrlich sagen, diese Zauberschwestern zählen mit zu meinen Lieblingsfiguren aus den Werken Raimunds. Also sie brechen mal diese Idylle einfach mal auf, also und zeigen mal das, was darunter liegt, nämlich irgendwie Arroganz, Neid, mit was sich halt auch irgendwie ein Literat oder ein viel gefeierter Poet irgendwie herumschlagen muss von Zeit zu Zeit. Der Nachtigall ist sehr gut angekommen eigentlich. Also man lobt Raimund in dieser Rolle, man stellt aber auch fest, dass er schon in besseren Rollen aufgetreten wäre. Das heißt, es wird schon auch so etwas Episodenhaftes an dieser Komik wahrgenommen und das Publikum muss ja auch sehr, sehr lang warten eigentlich, bis es dann quasi den Hauptdarsteller zu sehen bekommt. Also es vergeht ja fast ein kompletter Akt, bis Nachtigall erstmals dann eben von diesen Zauberschwestern entführt wird. Und das Ganze war eine Benefizveranstaltung, also die Erstaufführung auch für Raimund. Das heißt, man weiß aus den Kritiken, dass dann halt mal, also da mal jubelnd zur Kenntnis genommen wurde im Publikum, dass er jetzt eben auftritt. Das Ganze ist sehr gut angekommen, ist sowohl als Theaterautor als auch als Hauptdarsteller mehrmals hervorgerufen worden. Die Kritik weiß schon auch irgendwie darzustellen, dass das hier auch so ein bisschen ein ernsteres Thema und auch von der Sprache her sich das Stück einfach anders verhält als normale Vorstadtkomödien. Also man stellt dann auch immer so in Ausblick, naja, vielleicht war das Theater in der Leopoldstadt gar nicht die richtige Bühne für dieses Stück, also weil hier mehr Komik eigentlich erwartet wird und vielleicht wäre das Theater an der Wien, wo auch ernsthaftere Stücke aufgeführt wurden, die bessere Bühne gewesen für die Erstaufführung. Das tut aber nicht zur Sache, dass das Stück gut angekommen ist und vielleicht bemerkenswerterweise bei Raimunds Gastspielauftritten tut das dann gar nichts mehr zur Sache. Also dieses Stück ist tatsächlich auch in den großen deutschen Städten sehr gut angekommen.
Herzlichen Dank, Dr. Matthias Manski, Literaturwissenschaftler von der Universität Salzburg. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Eigentlich hätte Die gefesselte Fantasie bereits Ende Februar am Burgtheater Premiere gehabt. Doch dann musste sie Corona-bedingt verschoben werden. Kurz vor der Absage war ich noch in Wien und ich konnte bei den Endproben dabei sein. Aufgefallen ist mir vor allem, dass Herbert Fritsch eigentlich nicht allein inszeniert. An seiner Seite ist Sabrina Zwach. Seit 18 Jahren arbeitet sie als Dramaturgin und Bearbeiterin von Stücktexten für Herbert Fritsch. Sie hat das Manuskript in der Hand, ist oftmals mit auf der Bühne, gibt Stichpunkte für die Szene, redet mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, einmal mit Herbert Fritsch. Das war auch für mich als Operndramaturg ziemlich neu. Mit ihr wollte ich mich unbedingt unterhalten. Frau Zwach, Raimunds Die gefesselte Fantasie wurde 1828 uraufgeführt, also vor fast 200 Jahren. Sie sind nicht nur die Produktionsdramaturgin, sondern haben auch für die Neuinszenierung eine eigene Fassung erarbeitet. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
Es ist so, dass mich dieses Stück wirklich total fasziniert hat und ich mit der Pinzette rangegangen bin. Manchmal gehe ich ja auch mit dem Filetiermesser und mit dem groben Schlachterbeil vor. Aber hier war es eher so mit der Pinzette. Also das eine war, dass man so gemerkt hat, da gibt es eine bestimmte Erwartung. Einerseits, Raimund und dürfen Deutsche überhaupt da jetzt dran? Das ist ja irgendwie wirklich auch die hohe österreichische Theaterkunst. Also das fand ich interessant. Und das andere ist, dass ich wirklich fasziniert immer noch davon bin, dass es ein sehr modernes Stück ist, was eigentlich irgendwie total funktioniert. Also ich habe ein bisschen an den Figuren geputzt, ein bisschen entstaubt, ein bisschen zusammengezogen, aber wirklich also mikrochirurgisch quasi, mikroinvasiv.
Sie sprechen von der hohen österreichischen Theaterkunst. Dennoch kennt man Raimund ja nur den Namen nach. Seine Stücke werden nicht sonderlich oft aufgeführt und schon gar nicht Die gefesselte Fantasie.
Ja, eigentlich war es so, dass Herbert immer auch mal einen Raimund machen wollte, aber nicht Die gefesselte Fantasie. Und tatsächlich habe ich dann noch mal alle Zauberposten auch gelesen oder Stücke. Und es ist eigentlich so, dass es ist so ein bisschen so, dass alle sagen, Raimund. Und wenn man dann sagt, welches Stück kennst du oder kennen sie denn? Dann sagt keins. Also Alpenkönig und Menschenfeind ist so das berühmteste. Das ist auch das Stück, was Herbert als Student in München gesehen hat und es ganz toll fand und danach nie wieder eigentlich. Also das heißt, es ist so ein bisschen wie, jeder meint es zu kennen und zu lieben, aber wenn man nachfragt, merkt man, eigentlich kennt es doch keiner. Und dann fand ich eben, wenn man den Raimund schon macht, fast spannender, eben nicht das zu machen, was, wenn es gemacht wird, dann alle machen. Dann fand ich aber auch nochmal, wenn ich das sagen darf, es ist eben, was ich auch wirklich wahnsinnig interessant und eben auch brandaktuell finde oder spannend finde, ist, es ist ein Frauenstück. Also da geht es um die Königin Hermione, der, also eine Königin einer Insel, die, sagen wir mal, in Griechenland liegt oder auf jeden Fall in so einer Art antike, mythologisch vernetzten Ort irgendwie liegt und die eben angegriffen und bedroht wird von zwei Zauberschwestern, die, wie man so denkt, aus keinem Grund, außer dass sie große Lust empfinden an der Zerstörung, angegriffen wird. Und also die Insel wird zerstört und die haben sogar so viel Macht, dass sie die Fantasie gefangen nehmen können, um eben einen Wettstreit, den die Hermione ausgeschrieben hat, auch noch zu unterbinden. Also die sind so wirklich das Ultraböse und das sind auch Frauen. Also wo es gar nicht so diese einfache Dualität gibt, Frauen gut, Männer böse, sondern die handlungstreibenden Figuren sind alles Frauen und die sind irgendwie sowohl unglaublich nett und bezaubernd wie auch ultra böse. Und das vor 200 Jahren, das finde ich schon irgendwie auch wahnsinnig interessant.
In der Inszenierung von Herbert Fritsch spielt die titelgebende poetische Fantasie ein Mann, Tim Wertz. War schon vor 200 Jahren die Fantasie mit einem Mann besetzt?
Das glaube ich nicht. Also auf der anderen Seite, ich glaube, sie war mit einem Mann besetzt. Aber ich hätte das anders besetzt, weil die Fantasie ist eben auch noch die Figur, die im Stücktitel vorkommt. Und es ist eben einfach eine weibliche. Und sie wird auch in diesem Stück als Frau, also sie erzählt aus einer weiblichen Perspektive. Die sagt halt so lustige Sätze wie, naja, wenn man heutzutage einem Mann sagt, dass man 20 ist, dann wird man ja schon nicht mehr angeguckt, weil der einem zu alt findet. Wenn ich erst sage, wie alt ich bin, mir tausende Jahre alt, dann kann ich ja gleich einpacken, auch hochaktuell. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass die Fantasie natürlich auch alles sein kann und in jeder Szene anders und alle Geschlechter der Welt haben kann und so. Aber ich glaube, es ist eine Frau.
Wir sind hier bei den Endproben. Wir stehen hier in der Eingangshalle des Burgtheaters, daher vielleicht auch die ein bisschen hallige Akustik. Und ich habe Sie beobachten dürfen, Sie sind ja nicht nur am Tisch und machen sich Notizen, sondern Sie sind immer ganz vorne dabei, geben Stichworte und sehr besondere Art des Zusammenarbeitens, die Sie hier mit Herbert Fritsch pflegen. Wie sind Sie zu so einem engen Team geworden?
Na, wir machen das seit 18 Jahren zusammen, also von Anfang an mitgearbeitet und eigentlich fast immer auch die Fassungen gemacht, aber eben dadurch, dass ich dann, Herbert ist nicht ein Regisseur, der aus dem Textbuch inszeniert, sondern der ist eben in seinem ersten Beruf Schauspieler und der ist so nah an den Schauspielern und Schauspielerinnen dran und an allem, was die machen, also wie sie sich bewegen, wie die sprechen, wie die artikulieren, wie die nicht da sind und wie sie da sind. Also sozusagen wirklich fast ein Choreograf, der da wahnsinnig genau ist. Und dann ist es einfach, und es hat sich in der Zusammenarbeit auch ergeben, total gut, wenn da jemand ist, der, das bin dann ich, nochmal irgendwie quasi eins drüber da drauf guckt und sagt, naja, aber hier müsste man jetzt meinetwegen nochmal drauf achten, dass irgendwas irgendwie vielleicht nochmal besonders wichtig ist oder der Inhalt nicht flöten geht oder irgendwie man jetzt nochmal darauf achtet. Und das hat sich eigentlich als eine sehr gute Arbeitsweise ergeben.
Auf was können sich denn die Zuschauerinnen und Zuschauer am meisten freuen?
Ich glaube, am meisten freuen können sich die Zuschauer, dass es ein sehr imposanter, bildgewaltiger Ensembleabend wird, der um Maria Happel, die ja nun hinreichend bekannt ist und bezaubernd als Hermione die Hauptfigur gibt, einfach ein ganz großartiges Ensemble, die eben unglaublich singen, tanzen, spielen und keinen Gag irgendwo verschleudern oder ungespielt lassen. Also das wird einem nicht langweilig werden. Es ist ein musikalischer Abend und wie gesagt, er ist sehr bilderstark. Herbert Fritsch hat die Bühne gemacht und die ist bunt und beeindruckend und schafft immer wieder neue Raumperspektiven.
Bilderstark, bunt, beeindruckend. Wir freuen uns schon sehr auf die Produktion. Die Dramaturgin Sabrina Zwach, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und dass es ein bilderstarker Abend voll mit Gags wird, davon konnte ich mir schon einen ersten Eindruck machen bei meinem Probenbesuch. Und in der Pause, es gab eine ganz kurze Pause, konnte ich dann auch mit Herbert Fritsch sprechen. Wenige Minuten, aber ich durfte mit ihm sprechen. Herr Fritsch, Sie inszenieren zum ersten Mal ein Stück von Ferdinand Raimund. Warum ausgerechnet Die gefesselte Fantasie?
Also ich habe vor vielen Jahren mal am Kammerspiel Alpenkönig und Menschenfeind gesehen. Den hätte ich eigentlich gerne gemacht, aber der ist hier schon mal gelaufen. Und dann habe ich gebeten, dass wir mal gucken, was ich noch vom Raimund machen können. Das sind ja alles wunderbare Stücke. Und dann haben wir das Stück entdeckt und ich war erst ein bisschen verstört und dachte, ja, weiß ich jetzt nicht. Und jetzt im Laufe der Proben, also ich war wirklich nicht sicher damit, ja. Und aber jetzt im Laufe der Proben mit diesem Ensemble, mit diesen wunderbaren Schauspielern hier, die ich da dabei haben kann, haben wir irgendwie was entdeckt in dem Stück, was ich nicht vermutet habe und was ich beim Lesen nicht bemerkt habe, wo man auch wieder merkt, was es bedeutet, Theater zu machen mit Text, weil das dann doch nochmal was anderes ist, als wenn man es liest. Mhm. Ja? Und vor allem im Probenprozess merkt man auf einmal, was da für Sachen drin versteckt sind, wie viele Bonbons da drin sind. Ja? Mhm. Und das ist der Genuss an dieser Arbeit, ja, um das zu machen.
Aber warum haben Sie denn das Stück überhaupt gewählt, wenn Sie am Anfang eher skeptisch waren?
Also es ist auch nie so, dass ich sage, ich habe jetzt ein Stück ganz bewusst aus dem und dem Grund gewählt. Ich habe öfter schon Stücke gemacht, wo ich vorher dachte, ja, ist ja furchtbar, das möchte ich eigentlich jetzt gar nicht machen oder so. Und bei mir war das fast so am Anfang, dass ich dachte, naja, also ich, um Gottes Willen, wie komme ich damit klar, ja? Und dann diese Verblüffung bei der Leseprobe, wie die Schauspieler da alle aufgegangen sind und was die da angeboten haben. Mhm. Und weil ich habe kein fertiges Konzept vorher oder ich kann auch jetzt noch nicht sagen, was bedeutet es, was will ich damit erzählen, ja? Ich will gar nichts erzählen. Das erzählt sich, muss sich erzählen. Also da muss ich nicht irgendwie noch, ja, sondern es ist das, dass ich mich am Schluss wundern kann, oh Moment, was erzählt mir das plötzlich? Ja? Was erzählt es mir? Ja?
Sie sind noch mitten in den Proben, dennoch schon einmal die Frage, was wird das für ein Abend? Was erzählt er uns, den Zuschauerinnen und Zuschauern?
Das ist eine schwierige Frage, das zu beantworten, weil ich das noch nicht so genau sagen kann. Ich habe es noch nicht fertig gemacht und da kommt vielleicht noch Überraschungen für mich, mit denen ich nicht gerechnet habe. Deswegen werde ich da jetzt das noch nicht sagen. Aber ich glaube schon, also ich kann ja nur von meinem Geschmack ausgehen. Ja? Ich arbeite auch nicht für eine Zielgruppe oder so, ja? Dass ich sage, ja, für diese oder jene Leute ist das gedacht oder für diese oder jene politische Haltung oder so, sondern ich will einfach Freude haben, will was Schönes machen, was bunt ist und meiner Ansicht nach lustig. Ja, es kann auch sein, dass andere Leute es gar nicht lustig finden, aber ich hoffe, dass mein Geschmack den Geschmack des Publikums trifft und dann könnte ich da mal sagen, dann sind vielleicht schon ein paar Sachen drin, ein paar Schmankerl, die es sich lohnt anzuschauen.
Der Regisseur Herbert Fritsch über seine Inszenierung von Raimunds Die gefesselte Fantasie. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Sabrina Zwach hat mich dann auch noch in die Garderobe von Maria Happel gebracht. Sie hat ja schon gesagt, sie spielt die Hauptfigur in dem Stück, die Königin Hermione. Und Maria Happel ist Kammerschauspielerin und auch nicht nur auf der Bühne des Burgtheaters zu Hause, sondern eben auch einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Seit 2020 leitet sie das renommierte Max-Reinhardt-Seminar und seit 2021 die Festspiele Reichenau. Frau Happel, Sie haben bereits unzählige Rollen verkörpert. Spielen Sie eigentlich zum ersten Mal eine Rolle von Ferdinand Raimund?
Warum? Ich bin mal eingesprungen. Nein. Im Verschwender. Hier vor vielen, vielen Jahren. Und was habe ich denn noch gespielt? Ich habe noch was gespielt. Alpenkönig und Menschenfeind.
Was ist für Sie das Besondere an Ferdinand Raimund?
Ja, ich finde, das kommt so leicht daher. Es ist ein bisschen wie Mozart. Ja? Es hört sich so an, so hoch, ja, und Zauberposse und blumige Sprache und so. Und dann entdeckt man da aber trotz alledem eine ungeheure Tiefe. Und ich finde, gerade das Stück, was wir jetzt proben, da entdeckt man jeden Tag eine neue Schicht unter der Posse.
Sie spielen die Königin Hermione, die geheime Hauptfigur des Stücks. Was ist sie für eine Person? Was ist sie für ein Mensch?
Die Hermione ist für mich eine Friedensschaffen ohne Waffenfigur, ja, die an die Kraft der Gedanken, der Worte und der Sprache glaubt und auf einer Insel lebt, die dem Publikum zeigen kann, dass hinter diesem Vorhang einfach immer eine bessere Welt möglich ist als in der Realität. Und gleichzeitig ist sowas immer ein Lösungsvorschlag. Ja, und da ist sie ziemlich weit, also auch so als im matriarchalischen Gedanken, ja, im feministischen Gedanken, eine Frau, die gerade auch in unserem Fall, sie ist frei in dem, wie sie sich gibt und was sie tut. Sie ist nicht unmoralisch, sie ist amoralisch eher, ja. Also es ist ganz gleich, wen oder was man liebt, wo man herkommt, an was man glaubt und wie alt man ist. Und das finde ich ziemlich ideal.
Ich habe den Probenprozess etwas beobachten können. Die Art und Weise, wie Herbert Fritsch probt, ist ja schon etwas ungewöhnlich. Wie ist es, mit ihm zu arbeiten?
Ja, ich habe mich sehr darauf gefreut. Wir haben schon zweimal den Versuch unternommen, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das letzte Mal vor 4 Jahren. Und davor, also eigentlich verfolgen wir uns gegenseitig schon ziemlich lange. Und jetzt hat es endlich mal geklappt. Ja. Und jetzt versuchen wir uns anzunähern. Also seine Herangehensweise ist komplett anders als meine. Und wir sind auf dem Weg, uns in der Mitte zu treffen.
Wollen Sie mir und den Podcast-Hörerinnen und Hörern denn schon ein wenig von der Produktion verraten?
Also ein bisschen ist es so, auch von der Bühne, so wie man sich das wünscht. Also ich glaube, wenn man, was wahrscheinlich auch die Posse beinhaltet, dass man seinen kindlichen Blick nicht verliert und wenn man sich darauf einlässt, sind die Farben und die Kulissen und die Züge so, wie ich mir wünsche, dass das allererste Publikum, also das ist ja ein Märchen für Erwachsene, aber wenn man sich daran erinnert, wie man seinen ersten tollen Theaterbesuch hatte, wo Nebel und Züge und alles gefahren ist und es ein großer Zauber war.
Es ist die Fantasie, ein tiefer Zauberbrunnen, aus dem wir der Gedanken Nektar schöpfen, sagt Hermione in dem Stück. Herzlichen Dank, Frau Happel. Und wenn Sie ein Märchen für Erwachsene sehen wollen und dieser Podcast Ihr Interesse geweckt hat, dann besuchen Sie uns doch am kommenden Osterwochenende, Kasamstag, 8. April und Ostersonntag, 9. April 2023. Das Wiener Burgtheater ist mit Ferdinand Raimunds Die gefesselte Fantasie zu Gast im Bregenzer Festspielhaus. Karten gibt es unter bregenzerfestspiele.com. Ich bedanke mich am Ende dieses Podcasts für Ihr Interesse und freue mich schon auf die nächste Folge.